der erste Conquistador. Im Frühling des Jahres 1499 überquert Alonso de Ojeda mit 4 Schiffen den Atlantik. Im Auftrag der spanischen Krone soll er jene geheimnisvolle Küste erkunden, die Christoph Kolumbus ein Jahr zuvor gesichtet und auf einer Karte skizziert hat. Vor allem aber will der ehrgeizige Adlige in der neuen Welt Beute machen. Mit seinen Raubzügen im Norden Südamerikas begründet er die Eroberung eines ganzen Kontinents. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Schön, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. In diesem Podcast rekonstruieren wir ja inzwischen schon seit mehr als 4 Jahren Unrechtstaten aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Und wenn Ihnen gefällt, wie wir das machen, dann freuen wir uns wie immer über Feedback, darauf heute nochmal besonders hingewiesen, natürlich auch Kritisches über unsere Social-Media-Kanäle. GeoEpoche ist auf Instagram, Facebook und X zu finden und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, uns bei Apple Podcasts einen Kommentar zu hinterlassen. Und jetzt geht es in die neue Welt. So bezeichnete der italienische Kaufmann Amerigo Vespucci das Land, auf das Christoph Kolumbus 1492 gestoßen war und zu dem Vespucci 7 Jahre später selbst aufbrach, und zwar an der Seite des Spaniers Alonso de Ojeda. Während Vespucci vor allem als Entdecker in Erinnerung blieb, als der Mann, nach dem der amerikanische Doppelkontinent 1507 benannt wurde, schrieb sich Ojeda durch grausame Beutezüge an der südamerikanischen Ostküste in die Geschichte ein. Auf Ojedas Konto gingen Mord, Raub, Menschenhandel, schlimme Verbrechen also, die aber mit einem noch gewaltigeren Verbrechen zu tun haben. Und auf das wollen wir jetzt vorab einen Blick werfen. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoEpoche und mir gegenüber sitzt mein Kollege Jens-Rainer Berg. Hallo Jens-Rainer, schön, dass du da bist.
Hallo Insa, auch von mir herzlich willkommen.
Jens Rainer, in der Geschichte, die wir gleich hören, da heißt es, mit Ojeda beginne ein Raubzug von welthistorischer Dimension. Erklär doch mal, was steckt hinter dieser Formulierung?
Gemeint ist natürlich die Unterwerfung des Erdballs durch die Europäer, die hier also in Mittel- und Südamerika ihren Anfang nimmt. Ein großer Raub und auch eine große Vernichtung, denn Millionen von Menschen sterben im Zuge dieser Eroberung.
Und diese Eroberung wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Das haben wir hier im Podcast bisher noch nicht getan. Also, wie ging das Ganze los? Christoph Kolumbus stößt 1492 auf die Ostküste Amerikas und dann?
Also eine wichtige Impression aus der Frühzeit der europäischen Expansion, wie man diese Zeit auch etwas neutraler nennt, datiert auf das Jahr 1494, also 2 Jahre nach Kolumbus' Entdeckung. Und zwar wird am 7. Juni 1494 in der nordwestspanischen Stadt Tordesillas ein Vertrag geschlossen, der in seiner Anmaßung schlicht unfassbar ist. Da vereinbaren 2 europäische Reiche, nämlich Portugal und Spanien, einfach mal so die Teilung der Welt. Etwa auf dem 46. Grad westlicher Länge, der im Norden durch Grönland geht und im Süden durch das heutige Brasilien, trennt gemäß diesem Vertrag fortan eine Grenze den Globus. Östlich davon darf Portugal alle neu erkundeten Länder in Besitz nehmen. Im Westen darf Spanien erobern und kolonisieren. Das Ganze wird später abgesegnet vom Papst, einem Spanier übrigens, der die Staaten nebenbei zur Missionierung in den neuen Territorien anhält. Was man hier neben Anmaßung am Werk sieht, Selbstgerechtigkeit, Ambition, Gier und das alles im totalen Übermaß, also ein Griff nach der Weltmacht.
Du sprichst von neu erkundeten Ländern, neuen Territorien. Um was geht's denn da konkret?
Es geht vor allem um das, was später einmal als Amerika bekannt werden wird, von dem die Europäer aber zu diesem Zeitpunkt noch denken, es sei der äußerste Osten Asiens. Und es geht eben noch großteils um ein Phantom, denn bislang sind nur vereinzelte Küsten und Inseln von den Europäern gesichtet worden. Der Vertrag bezieht sich also vor allem auf die Zukunft. Alles, was in der Folge noch entdeckt werden wird, wollen die beiden Mächte sich damit greifen.
Gehen wir noch mal etwas weiter zurück. Wie kommt es überhaupt zu dieser großen Wendung, zu dem Schritt Europas nach außen? Also warum diese Expansion der Europäer gen Westen?
Ja, ich mach das mal im Zeitraffer. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts, also 1450, schieben sich durch Eroberungen der Osmanen etwa in Konstantinopel diverse muslimische Reiche zwischen Europa auf der einen Seite und Indien und China auf der anderen Seite und machen den Handel zwischen Europa und dem fernen Osten übers Mittelmeer und das Land, die Landhandelsroute, auch bekannt als Seidenstraße, komplizierter und teurer. Und gerade die Handelsnationen, vor allem Portugal, suchen nun nach einem neuen, nach einem alternativen Weg, und zwar einer Schiffsroute nach Osten. Sie tasten sich um Afrika herum per Schiff Richtung Asien und haben da auch nach und nach Erfolg, dringen immer weiter vor, eröffnen Handelsstützpunkte.
Und wann und wie kommt jetzt Spanien ins Spiel?
Jetzt so langsam. Spanien ist lange bloß eine politische Nebenfigur, kann man fast sagen. Ein umkämpftes Land am Rande Europas, geteilt in mehrere christliche Königreiche, die zudem schon Jahrhunderte im Kampf stehen mit maurischen Herrschaften auf der iberischen Halbinsel. Stichwort Reconquista, also Wiedereroberung, so wird es genannt. Die Wiedereroberung der iberischen Halbinsel von den Muslimen durch die christlichen Reiche. Doch 1492 wird mit Granada die letzte Bastion der Muslime eingenommen in Spanien. Und das Land ist nun mühsam christlich geeint. Und jetzt können die dortigen Könige Ferdinand und Isabella, die gemeinsam herrschen, neue Ziele verfolgen. Und sie orientieren sich nun gen Westen über das Meer.
Das heißt, es gibt da nun keine Angst mehr vor Fahrten ins Unbekannte, quasi an den Rand der Erde, vor dem Sturz von der Scheibe?
Also die Annahme, dass die Menschen im Mittelalter glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist, das ist ein Mythos. Man weiß damals schon lange, dass die Erde eine Kugel ist und dass, wenn man weit genug nach Westen fährt, man quasi wieder im Osten rauskommt. Und nur noch einmal eine Anmerkung zu dem, was ich eben zum Vertrag von Tordesillas gesagt habe. Es gibt noch eine zweite Übereinkunft, etwas später einen zweiten Vertrag, um die Abgrenzung dieser beiden Weltherrschaftsbereiche von Portugal und Spanien auch auf der anderen Seite des Globus zu definieren, im Osten Asiens. Das ist der Kugelform sozusagen geschuldet. Aber nun wieder zurück zu den Spaniern. Die haben jetzt ein paar Jahre vor diesen Verträgen die Idee, wir machen den Portugiesen Konkurrenz im Handel mit Asien und finden eine eigene Route dorthin. Und zwar nicht nach Osten, um Afrika herum, sondern gen Westen. Und der Seefahrer, der sich gerade in dieser Zeit am spanischen Hof anbietet, diese Route zu finden, das ist der Italiener Christoph Kolumbus.
Ja, und was dann folgt, das kennt man, das haben wir eben auch schon angesprochen. Kolumbus segelt noch 1492 mit drei Schiffen nach Westen über den Atlantik und trifft tatsächlich auf Land.
Ja, er betritt die bald Hispaniola genannte Insel in der Karibik und berichtet danach in seiner Heimat, besonders reich ausgeschmückt, auch übertrieben von einer neuen paradiesischen Welt voller Chancen und Reichtümer. Und nun beginnt die unheilvolle Welle zu rollen, kann man sagen. Denn Kolumbus triggert, würde man heute sagen, mit seinen Berichten eine unglaubliche Gier nach Macht, nach Einfluss in der Fremde, aber vor allem nach Profit und Schätzen. Insbesondere nach Edelmetallen, denn obwohl die ersten Funde eigentlich eher mager sind, gehen alle davon aus, dass Silber und Gold in gewaltigen Mengen im Westen vorhanden sein müssen.
Ja, und ihm folgen ja bald andere nach. Es zieht jetzt immer mehr Europäer in diese Region.
Genau, jetzt gibt es diese Welle der Expeditionen, vor allem aus Spanien. Und das sind Projekte, die man, wenn man da auch einen heutigen Begriff verwenden will, als Public-Private Partnership bezeichnen könnte, die so funktionieren. Die Akteure sind Privatleute, Abenteurer, Krieger, Adlige, die eigenes Geld oder Geld von Investoren einsetzen, Ausrüstung und Mannschaften zusammenstellen. Aber die Aufträge kommen offiziell vom Königshaus, sind also säuberlich per Vertrag geregelt staatlich. Teil des Deals ist meist, dass die Krone ein Fünftel der späteren Einnahmen erhält und dass die Leiter der Expedition das von ihnen erkundete Land im Namen der Krone in Besitz nehmen. Weiterer Aspekt des Auftrages meist, die Einheimischen in der Fremde zu missionieren, ihnen also den christlichen Glauben nahezubringen. Das ist zumindest theoretisch den beiden amtierenden, sehr frommen Monarchen, also Ferdinand und Isabella wohl noch frommer, ist ihnen wichtig. Aber de facto rückt dieser missionarische Aspekt im Prinzip sofort in die zweite Reihe.
Also der Materialismus siegt.
Ja, Materialismus und als Mittel zu diesem Zweck Gewalt. Denn die Expeditionsleiter werden jetzt zu dem, was man Konquistadoren nennt, also aus dem Spanischen übersetzt zu Eroberern, zu Anführern. Das wäre die Definition, die mit großer Skrupellosigkeit und oft mit brachialer Gewalt immer größere Territorien für Spanien in Besitz nehmen, Einheimische unterwerfen, Herrschaften aufbauen. Diese Leute sind meist moralisch vollkommen ungebremst, von ihrer Gier getrieben, oft auch als zuvor in der Reconquista tätige Krieger ziemlich verroht, also kriegerische Geister. Und dort, wo sie einer Moral folgen, ist das eine, sagen wir mal, religiös-rassistische Herrenmoral. Führende Theologen in Spanien argumentieren, die Indigenen in der neuen Welt hätten jede Unterwerfung und Ausbeutung verdient, weil sie Götzen, also falsche Götter anbeten würden, weil sie, Zitat, von Natur sklavische und barbarische Menschen seien und deshalb den Spaniern im Prinzip zu Dienst verpflichtet seien, gerechterweise Qualen und Gewalt ausgesetzt seien.
Das ist also die heftige Geisteshaltung, mit der die Spanier vorgehen. Aber man fragt sich doch, wie ist diese Eroberung tatsächlich möglich? Also warum gelingt den Europäern diese Dominanz, die sich ja dann auch später immer weiter fortsetzt? Sie sind ja eindeutig in der Unterzahl.
Ja, es gibt ja sogar Geschichten von kleinen europäischen Trupps, die ganze Reiche besiegen. Etwa unterwirft Hernán Cortés zwischen 1519 und 1521 mit rund 500 Mann die Azteken. Dazu muss man wissen, erstens sind die Europäer militärtechnisch haushoch überlegen. Das ist auch bei Alonso de Ojeda so, von dem wir ja gleich mehr hören. Da kämpfen Einheimische mit einfachsten Waffen und fast ohne Rüstung, mitunter sogar fast ohne Kleidung gegen vollgerüstete Europäer, die mit Schwertern, Hellebarden, später immer mehr auch mit Armbrüsten, Arkebusen, also frühen Schusswaffen, sogar mit Kanonen aufwarten. Und dann muss man sich die Einheimischen eben auch nicht als Einheit, als automatisch untereinander solidarisch vorstellen. Es gab auch dort unterschiedliche Interessen und durchaus große Rivalitäten. Cortés zum Beispiel nutzt das aus und gewinnt viele einheimische Verbündete in seinem Kampf gegen das Aztekenreich.
Aber die Folgen für die indigene Bevölkerung sind ja auch in diesem Fall, also im Fall einer Kollaboration mit den Konquistadoren, wenn man das so nennen kann, dramatisch.
Auf jeden Fall. Die Einheimischen werden zu großen Teilen nicht nur entmachtet, sondern auch enteignet, schlicht. Bald führen die Spanier vielerorts ein System der Zwangsarbeit ein, de facto Sklaverei. Jedem europäischen Siedler wird dabei eine Zahl von Indigenen zugeteilt. Das Ganze heißt Encomienda. Sehr beschönigend, übersetzt Anvertrauung. Und diese anvertrauten Indigenen müssen für die Spanier unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten. Land beackern, Wälder roden, in Bergwerken schuften. Dazu kommt ein Regime der allgegenwärtigen Gewalt. Strukturelle Unterdrückung einerseits, gezielter, besonders brutaler Terror andererseits, also auch Massaker, Hetzjagden mit Bluthunden, die die Furcht der Einheimischen vor den Fremden hochhalten soll.
Ja, und dann kommen ja sehr wichtig auch noch als weitere Pein die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten hinzu.
Genau, das kennt man. Seuchen wie Pocken oder Masern, denen die Indigenen keine Immunabwehr entgegensetzen können. Tausende werden zuweilen binnen Wochen dahingerafft. Die Folgen all dieser Verheerungen sind geradezu apokalyptisch, muss man sagen. Auf der Insel Hispaniola, nur als Beispiel, geht die einheimische Bevölkerung von 1492 bis 1510 um 90% zurück. Von 300.000 auf nur noch 30.000. In den darauffolgenden 10 Jahren halbiert sich diese Zahl fast nochmal. Und das sind Entwicklungen, die sich so oder so ähnlich in vielen anderen Gegenden beobachten lassen. Und so kommen auch diese Millionen von Opfern zustande, die man schätzt.
Angesichts solcher Umstände, solcher Opferzahlen ist da ja doch schon die Frage, regt sich denn da kein Gewissen bei den Eroberern? Also gibt es keine Gegenstimmen, keine Leute, die Kritik üben, die Mäßigung fordern?
Immerhin eine prominente Stimme wird laut. der spanische Mönch Bartolomé de las Casas, ein Geläuterter, der hat einst selbst bei der Unterwerfung Mittelamerikas mitgekämpft, sein Vater übrigens auch schon, hat Eroberer später als Geistlicher begleitet, hatte sogar selber Sklaven, aber er erkennt irgendwann das Unrecht, benennt, wie die Einheimischen in, wie er schreibt, schlimmster, unglaublicher Armut verharren, wie sie, auch ein Zitat, jeden Tag elendig sterben. Und deshalb verschreibt er sich irgendwann ihrer Rettung.
Was genau tut er?
Er verfasst Petitionen, verweigert Sklavenhaltern als Geistlicher die Absolution, also den Sündenerlass, versucht, bald selbst sogar Bischof in einem Teil der neuen Welt Reformen zum Schutz der Einheimischen durchzusetzen, aber insgesamt vergebens. Dann geht er nach Hause und probiert dort nochmal Einfluss auf die Politik und den König zu nehmen.
Lass mich raten, auch das schafft er nicht.
Naja, er ist wohl sehr eloquent, sehr überzeugend und immerhin gelingt es ihm im Jahr 1550 einen großen Disput vor einem vom König einberufenen Rat herbeizuführen. Dort kann de las Casas seine Position präsentieren. Durchaus bemerkenswert, dass das so offen in Spanien dann diskutiert wird.
Schauen wir da mal ein bisschen genauer hin. Was sind denn da seine Positionen?
Im Kern eine schonungslose Abrechnung mit dem Ist-Zustand. Die Kriege und die Gewalt gegen die Indigenen seien abscheulich, so de las Casas, schlicht nicht erlaubt. Das sind auch seine Worte. Und sie stünden im Widerspruch zur christlichen Lehre. Er bezeichnet das als skandalös und todbringend, wie die Menschen in Spanien damals die vermeintliche Minderwertigkeit in Anführungsstrichen der Indigenen annehmen. Die Einheimischen seien, so sagte Las Casas, stattdessen vernunftbegabte Menschen, denen man helfen müsse. Auf das damals gängige und immer wieder bewusst verstärkte Klischee, die Indigenen würden Menschenopfer betreiben, ein Klischee, das zeigen soll, wie barbarisch doch die Indigenen seien und wie gerechtfertigt ihre Unterdrückung sei, antwortet er, die Spanier hätten ihrer, Zitat, geliebten und angebeteten Göttin Habgier, Zitat Ende, in Amerika jährlich mehr Menschen geopfert als die Einheimischen in 100 Jahren.
Das sind ja erstaunlich klare Worte, aber Erfolg hatte Las Casas damit ja offensichtlich nicht.
Nein, oder so gut wie keinen. Der Rat hört sich die Argumente in Ruhe an, das muss man zugestehen, über mehrere Tage übrigens. Und einige Mitglieder zeigen auch Zustimmung, aber in der offiziellen Politik ändert sich wenig. Was man zugleich auch betonen muss, de las Casas ist kein kompletter Umstürzler. So bemerkenswert, weil gegen den Zeittrend gerichtet seine Positionen auch waren. Aber er stellt weder die Bekehrung der Indigenen noch deren Unterwerfung in Frage. Er will es alles nur sanfter und mit Zustimmung der Betroffenen erreichen.
Also die Zeichen stehen weiter auf Eroberung.
Richtig. Trotz solcher vereinzelter Mahner dauert das Zeitalter der Konquistadoren, der Gewalt an und weitet sich ja auch noch zur Epoche globaler europäischer Dominanz, zum Kolonialismus. Und der währt tatsächlich Jahrhunderte mit immer neuen Nationen, die daran teilhaben, England, Niederlande, Frankreich und so weiter.
Darüber berichten wir bestimmt auch noch mal das ein oder andere Mal. Wie diese Epoche aber begann, in der die Gier der Europäer Südamerika ergriff und ja veränderte für immer in Gestalt des Spaniers Alonso de Ojeda, das hören wir jetzt. Der erste Conquistador, eine historische Reportage von Reimer Klüver. Es liest Peter Kämpfe.
Habgier ist sein Motiv, Mord sein Mittel. Skrupel kennt er nicht und Mitleid ist ihm fremd. Perlen will er, so groß und ebenmäßig, dass er sie seiner Königin zu Füßen legen kann, daheim in Spanien. Von Gold träumt er, so unermesslich viel, wie man es im alten Europa nie gesehen hat. Und so duldet er keinerlei Widerstand auf dem Weg, der ihn zu all den Reichtümern führen soll. Nicht von diesen nackten, mit Bögen und Lanzen bewaffneten Gestalten, die gerade vom Strand aus unzählige Pfeile auf seine Mannen niedergehen lassen. Es ist ein heißer Tropentag, im August des Jahres 1499. Die Bucht, in der Alonso de Ojeda, der Befehlshaber einer kleinen spanischen Flotte von 4 Karavellen, die Landung befohlen hat, wird er später Puerto Flechado nennen, Hafen der Pfeile. Tausende Seemeilen südwestwärts von seiner kastilischen Heimat liegt sie an den Gestaden eines unbekannten, mit dichten Wäldern überzogenen Landes, eines riesigen, rätselhaften Kontinents. Ein Vierteljahr zuvor ist Ojeda bei Cadiz aufgebrochen, im Auftrag des spanischen Königspaares Ferdinand und Isabella. Er soll den Küsten dieses Kontinents weiter folgen, deren Konturen Christoph Kolumbus im Vorjahr erstmals auf einer Karte skizziert hat. Dem von Kolumbus nach Spanien gesandten Pergament lagen 160 Perlen bei, die der Kapitän in der Gegend an sich genommen hatte. Ojeda soll dieses Perlenland nun genauer erkunden. Aber er kommt nicht nur als Pionier, er will Beute machen. Alonso de Ojeda ist der erste Conquistador, der erste in einer langen Reihe von Männern, die in die neue Welt ziehen, um diesen Erdteil im Namen ihres Königs zu erobern und dabei selbst reich zu werden. An der Landungsstelle füllt sich der Strand mit bewaffneten Einheimischen. Schiffe wie die von Ojeda, mehr als 20 Meter lang, mit riesigen Segeln und haushohen Aufbauten, haben die Einheimischen noch nie gesehen. Sie bewegen sich in Einbäumen übers Wasser, leben in einfachen Hütten oder unter Bäumen. Nun beobachten sie, wie 26 Spanier ihre Landungsboote besteigen, die sie mit Abdeckungen gegen die Pfeile abschirmen und in Richtung Ufersaum rudern. Eiserne Helme und Brustpanzer schützen die kampferprobten Männer. Doch die einheimischen Krieger scheinen fest entschlossen zum Widerstand. Vielleicht, weil sie fürchten, dass die hellhäutigen Männer von den Göttern geschickt sind und ihnen großes Unheil bringen. Vielleicht aber auch, weil sie es gewohnt sind, sich gegen feindliche Invasoren zur Wehr zu setzen. Auf den Inseln vor dieser Küste, das haben die Europäer schon zu ihrem Schrecken herausgefunden, leben Kannibalen. Von überall her strömen Krieger an den Strand. Hunderte stehen den Angreifern entgegen, halten sie mit Speeren und Pfeilen auf Abstand. Ein Spanier fällt, trotz des Schutzpanzers tödlich getroffen, andere werden verletzt. Schon zaudern Ojedas Kämpfer angesichts der schieren Überzahl, doch ein alter Matrose, den sie zur Bewachung ihrer Landungskähne zurückgelassen haben, ruft laut den Allmächtigen an und stürmt mit dem Schwert in der Hand auf die Einheimischen los, die anderen folgen seinem Beispiel. Den scharfen Klingen haben die nackten Krieger im Nahkampf kaum etwas entgegenzusetzen. Mit wuchtigen Hieben schlagen ihnen die Spanier Gliedmaßen ab, spalten Schädel, die Männer sind wie im Blutrausch. Dies ist einer der ersten großen Kämpfe, den die Spanier auf dem neu entdeckten südamerikanischen Festland ausfechten. Und er ist so brutal und so ungleich wie fast jede der künftig meist gewaltsamen Begegnungen zwischen Einheimischen und Eindringlingen. Neben dem einen Gefallenen haben die Spanier 22 Verwundete zu beklagen, alle anderen überleben. 150 Ureinwohner aber bleiben tot auf dem Schlachtfeld zurück. Den Fliehenden setzen die Europäer nach, verfolgen sie bis in ihr Dorf, wo Ojedas Leute Feuer legen und 180 Hütten niederbrennen. Kurz darauf verschleppen die Spanier die ersten Indigenen auf ihre Schiffe, als Sklaven oder schlicht als Trophäen ihres Triumphs. So beginnt die gewaltsame Eroberung Südamerikas als Teil eines Raubzuges von welthistorischer Dimension. Denn voller Eifer und Gier strebt Europa in diesen Jahren in die Ferne. Mit dem Segen des Papstes, der die Missionierung der neuen Welt als Ziel ausgegeben hat, erheben vor allem die Großmächte Spanien und Portugal Ansprüche auf große Teile der Erde, weite Regionen gen Westen, die es vielfach erst noch zu erkunden gilt. Nur nach und nach werden sich für die Europäer die Konturen von Landmassen abzeichnen. Wird das Bewusstsein um einen neuen Doppelkontinent entstehen, wird auch das gewaltige Gebilde Südamerika in den Köpfen und auf den Karten erscheinen. Es ist ein Wettlauf um geografisches Wissen, vielmehr aber um Handelsposten, Reichtümer, Land. Könige tragen ihn aus, Kaufleute und Kapitäne. Fast immer sind es private Expeditionen von Wagemutigen, die mit einer Lizenz oder Order ihrer Herrscher lossegeln. Wohlhabende Kaufleute finanzieren diese ersten Fahrten in der Hoffnung auf reiche Profite. Und je mehr Schätze die Kapitäne der Schiffe aus der neuen Welt nach Hause bringen, Gold und Silber, Edelhölzer und Gewürze und von Beginn an auch Sklaven, desto größer wird die Gier und die Gewalt. So ist Ojedas Landung am Hafen der Pfeile westlich des heutigen Caracas zugleich der Anfang des europäischen Vernichtungsfeldzugs auf südamerikanischem Boden. Ein Menetekel für die kommenden Jahrzehnte, in denen Millionen den Spaniern und den von ihnen eingeschleppten Krankheiten zum Opfer fallen werden. Nur wenige Jahre, nachdem Christoph Kolumbus den Weg in eine neue, unbekannte Welt eröffnet hat, hinterlassen die Entdecker Amerikas bereits eine Spur von Blut und Verderben. Im Jahr 1492 ist der aus Genua stammende Kapitän mit 3 Schiffen gen Westen aufgebrochen, den Seeweg nach Asien zu suchen. Sein Ziel? Eine neue Handelsroute zu den Reichtümern des fernen Ostens zu finden, zu den Gewürzen, zum Gold. Er folgte dabei Theorien von Gelehrten, die bereits seit Jahrhunderten den Globus von 3 Landmassen bestimmt sahen: Asien, Afrika und Europa. Zwischen dem Westufer Europas und den östlichen Gestaden Asiens vermuteten sie einen gewaltigen Ozean und vor Asiens Küsten ein Inselmeer. Im Oktober 1492 sichtete Kolumbus, nach 33 Tagen auf der offenen See und etwa 6000 Kilometern Reise, tatsächlich Land. Eine Insel in der Karibik, die von den Einheimischen Guanahani genannt wurde und heute zu den Bahamas gehört. Der Seefahrer war allerdings überzeugt, Eilande vor dem Ostsaum Asiens erreicht zu haben. Nach seiner Rückkehr im Frühjahr 1493 breitete sich die Kunde seiner Entdeckung schnell über ganz Europa aus. Kolumbus wurde als Held gefeiert. Das spanische Königspaar machte ihn zum Vizekönig und Herrn der neuen Welt, zumindest auf dem Papier. Und es erlaubte eine zweite, weit größere Expedition. Im September 1493 bricht Kolumbus erneut auf, diesmal mit 17 Schiffen. An Bord sind mindestens 1200 Männer, die auf einer weiteren von dem Genueser entdeckten Hispaniola genannten Insel eine Kolonie errichten sollen. Zum Kapitän einer seiner Karavellen hat Kolumbus einen wohl gerade erst 25-jährigen Aristokraten aus Cuenca gemacht, Alonso de Ojeda. Der junge Mann ist ein Günstling der Königin und Kolumbus will sich mit dieser Wahl vermutlich ihrer Huld versichern. Ojeda entstammt einer Adelsfamilie, schon sein Vater hat für Isabella gekämpft. Zum Dank nahm sie den Sohn in ihre Obhut, danach diente er einem mächtigen Herzog als Knappe. Angeblich eroberte Ojeda, eher klein und hager, aber offenbar gut aussehend und gewandt, die Aufmerksamkeit der Königin mit einer Mutprobe. Auf einem Balken, der aus einem Turm ragte, soll er Kunststücke vollführt haben, 60 Meter über den Straßen von Sevilla. Später nahm er an den Kämpfen der Krone gegen die muslimischen Mauren teil, galt schon damals als furchtlos und verwegen, manchen auch als grausam und gnadenlos. Auf der Fahrt mit Kolumbus zeigt Ojeda vor allem Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Habsucht. Bei 2 militärischen Expeditionen ins Innere von Hispaniola lässt er Einheimische, die sich seinem Trupp in den Weg stellen, niedermachen. Alles Gold, das er findet, wird geraubt. Einem Gefangenen schneidet er die Ohren ab, Frauen werden vergewaltigt. Einen Kaciken, den stolzen Häuptling eines der indigenen Stämme, lässt er wie eine Trophäe in Ketten ins Fort der Spanier führen. Historiker werden Ojeda wegen dieser Taten später den ersten Conquistador der neuen Welt nennen, den Pionier der gewaltsamen Eroberung. Fünf Jahre später rüstet der Haudegen wieder zurück im Mutterland zu einem eigenen Abenteuer. Kolumbus hat zwar vom spanischen Königspaar die Zusage erhalten, dass niemand ohne seine Erlaubnis in die neue Welt segeln dürfe, doch als er dem Hof 1498 von seiner dritten Reise per Schiff die Kunde übermittelt, er habe weiter südlich, in der Region des heutigen Venezuela, Festland gesichtet, brechen die Monarchen ihr Versprechen. Die Perlen, die Kolumbus bei Einheimischen eingetauscht und nach Spanien geschickt hat, sowie die Aussicht auf neue Reichtümer, kaum durch einen Abenteurer allein zu erschließen, lassen Isabella und Ferdinand ihre Strategie ändern. Außerdem sind die Herrscher unzufrieden mit dem Entdecker, über dessen Führungsstil auf Hispaniola nach Europa zurückgekehrte Kaufleute klagen. Kolumbus habe das Festland selber nicht betreten, somit nicht in Besitz genommen und daher auch kein exklusives Anrecht, so die spitzfindige Argumentation der königlichen Juristen. Isabella und Ferdinand entsenden sofort weitere Expeditionen. Eine davon soll Ojeda leiten. Ihn schätzen sie als verlässlich, wie sie Bischof Juan Rodriguez de Fonseca schreiben, ihrem Sonderbeauftragten für die neuen Entdeckungen. Das heißt auch, sie halten ihn für rigoros genug, die Interessen der Krone durchzusetzen. Fonseca lässt den Adeligen den Brief und die Karte von Kolumbus studieren und er gibt ihm genaue Instruktionen. Ojeda darf, ja er soll sogar das sagenumwobene Perlenland ansteuern. Die anderen Gebiete indes, die Kolumbus bereits für sich reklamiert hat, bleiben ihm versperrt. Aber die Terra Incognita ist ja offenbar riesig und die Hoffnungen sind es ebenfalls. Am Morgen des 18. Mai 1499 sticht Alonso de Ojeda mit drei Karavellen in See. Zwei der Schiffe kommandiert ein Mann, der später der neuen Welt ihren Namen verschaffen wird, Amerigo Vespucci. Er hat die Finanzierung der beiden Segler organisiert. Doch da Ojeda im königlichen Auftrag unterwegs ist, hat er den Oberbefehl. Kaufleute finanzieren das Abenteuer. Ojeda und Vespucci hätten nicht die nötigen Mittel. Zwar ist Geldverleih mit Zinsgewinn in Spanien offiziell verboten, aber den Finanziers steht ein Lohn zu für das Risiko, das sie eingehen. Denn sollten die Schiffe mit leeren Laderäumen oder gar nicht zurückkommen, ist auch ihr Investment verloren. So können sie sich eine Gewinnmarge sichern, die de facto ein verkappter Zins ist. Überhaupt ist das ganze Unternehmen vertraglich präzise geregelt. Die königliche Lizenz für die Expedition ist an eine Art Ertragssteuer geknüpft, die Quinto genannt wird. Ein Fünftel aller Einkünfte, etwa aus Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Quecksilber, Perlen, Edelsteinen, Gewürzen oder Arzneien, wie die Vereinbarung zwischen der Expedition und der Krone festhält, stehen den Königen zu. Das gilt auch für Sklaven, allerdings nur für Schwarze und jene, deren Vorfahren teils weiß, teils schwarz waren. Indigene fehlen in der Aufzählung, wohl weil Königin Isabella sie missionieren und zu christlichen Untertanen machen will, so wie es der Papst verlangt hatte, als er Spanien die Gebiete übertrug. Doch Ojeda hat keineswegs vor, sich an dieses Gebot seiner Herrscherin zu halten. Sonst hat Bischof Fonseca in der Vereinbarung an alles gedacht, was Ojeda aus der Fremde als Beute mitbringen könnte. Schlangen und alle anderen Tiere werden im Vertrag aufgeführt. Und auch Monster, man weiß ja nie. Spaniens Beauftragter für die neue Welt traut Ojeda sicher einiges zu. Freie Hand lässt er ihm aber nicht. Zur Überwachung postiert die Krone auf jedem Schiff einen königlichen Buchhalter. Der Mann soll alle Waren dokumentieren, die an Bord kommen, und die Wertsachen in einer Schatztruhe wegschließen, die sich nur mit zwei Schlüsseln öffnen lässt. Einen trägt der Kapitän am Gürtel, den anderen behält der Beamte. Ojeda hat die Mannschaft seiner Karavelle, rund 30 Mann, offenkundig nach eigenem Bilde ausgesucht. Es ist eine verwegene Truppe. Skrupel kennen die Männer ebenso wenig wie ihr Kommandeur. Noch in der Nacht vor ihrem Aufbruch stehlen sie im Hafen von Cadiz eine Bergantine, ein großes Beiboot, das die Karavellen im Schlepptau hinter sich herziehen. Vor der marokkanischen Küste requirieren sie eine weitere Karavelle. Die Mannschaft jagen sie von Bord. Der Besitzer darf auf die Expedition mitfahren. Auf Lanzarote rauben sie Tauwerk, Seile und Anker und was ihnen sonst noch fehlt für die nun folgende Überfahrt. Von La Gomera aus nimmt das kleine Geschwader zunächst westlichen Kurs. Dann segelt es Richtung Äquator. Mit dieser Route folgt Ojeda dem Beispiel von Kolumbus. Den Seeleuten ist schon vor Jahren aufgefallen, wie günstig die Luftströme weiter im Süden für die Fahrt Richtung Westen und damit die Atlantikpassage sind. Dies war die Entdeckung der Passatwinde. Auch wenn Ojeda nur harte Gesellen an Bord hat, es ist für alle eine Reise ins Ungewisse. In einer Zeit, da viele jenseits der bekannten Welt grässliche Drachen und andere Ungeheuer vermuten, Dämonen und Geister fürchten. Viele glauben auch, dass die tropischen Breiten, auf die sie jetzt zusteuern, der Hitze wegen unbewohnbar sind. Dieses letzte Gerücht zumindest wird bald widerlegt. Nach nur 24 Tagen tauchen grüne, dicht bewaldete Gestade am Horizont auf, die Nordostküste Südamerikas, vermutlich auf der Höhe des heutigen Französisch-Guayana. Ojeda hält sich dort nicht lange auf. Ihn drängt es zum Perlenland, von dem Kolumbus berichtet hat. Wenn dessen Berechnungen zutreffen, muss es weiter im Nordwesten liegen. Die Expedition teilt sich nun auf. Aus Gründen, die nicht überliefert sind, folgt Vespucci mit seinen Schiffen dem Küstenverlauf südostwärts und erkundet wohl die Amazonasmündung. Da sie Angst haben, mit ihren Karavellen in Untiefen zu geraten, ankern seine Männer ein paar Kilometer vor dem Küstensaum und rudern mit ihren Beibooten zum Strand, wo bereits Einheimische zusammenlaufen, sichtlich aufgeregt, neugierig. Allein der Anblick anderer Menschen nach Wochen der Einsamkeit auf hoher See erfreut die Besatzung, wie Vespucci später notiert. Eine vorsichtige, tastende, noch überaus friedliche Begegnung mit einer neuen Welt beginnt. Wohl aus Scheu oder Angst vor den Fremden laufen die Einheimischen davon, sobald die bärtigen Mannen anlanden, und lassen sich auch nicht von Gesten des guten Willens, die Spanier deponieren kleine Geschenke wie etwa Spiegel am Strand, von den umliegenden Hügeln herunterlocken. Vor Einbruch der Dunkelheit ziehen sich die Entdecker auf ihre Schiffe zurück. Auf welche Gestade sie hier gestoßen sind, ist sicherlich keinem der Europäer an diesem Abend klar. Schon gar nicht wissen sie, dass sie gerade ihre Füße auf den südamerikanischen Kontinent gesetzt haben, die viertgrößte Landmasse der Welt, mit 17,8 Millionen Quadratkilometern weitaus größer als Europa. Sie können nicht ahnen, dass sich hinter den grünen Küstenhügeln ein gigantischer Urwald erstreckt, die ungeheuren Weiten Amazoniens, bis hin zur Bergkette der Anden, neben deren höchsten Gipfeln sich die Alpen wie Vorgebirge ausnehmen würden. Vielleicht 10, vielleicht 60 Millionen Menschen leben zu dieser Zeit auf dem südamerikanischen Erdteil, in einfachen Stammesgesellschaften etwa an den Küsten und in den Wäldern, aber auch in Hochkulturen wie jener der Inka in den westlichen Höhen der Anden, die gerade den Zenit ihrer Entwicklung erreicht. Es wird noch Jahrzehnte dauern, ehe den Europäern die Dimensionen und Beschaffenheiten Südamerikas auch nur annähernd bekannt werden. Rasch indes sind die Männer um Vespucci davon überzeugt, einen Kontinent erreicht zu haben, denn Süßwasser in solchen Mengen, wie es die Flüsse an dieser Küste ins Meer spülen, kann nicht von einer Insel kommen. Sie werden das Land vermutlich für die Südostspitze Asiens halten, weil sie nur drei Kontinente kennen. Vespucci jedenfalls ist davon überzeugt, dass sie den fernen Osten gefunden haben.
Kurz darauf unternehmen die Spanier weitere Landungsversuche und diesmal gelingt die Kontaktaufnahme. Rasseln und Bälle, Spiegel und Ketten, die die Europäer mitgebracht haben, faszinieren die Einheimischen, die in relativ großen, sesshaften Gruppen leben, sich von Jagd und Fischfang ernähren, aber auch Maniok und Mais anbauen. Staunen herrscht auf beiden Seiten. Irritiert stellen die Spanier fest, dass die Menschen völlig nackt leben. Sie lernen, wie bequem es sich in den Netzen schläft, die die Einheimischen zwischen Bäume spannen, und dass es den Männern eine Ehre ist, den Europäern ihre Frauen und Töchter für die Nacht zu überlassen. Vor allem aber merken die Besucher rasch, dass all das, was in Europa die Welt bedeutet, Gold, Juwelen, Perlen, dass all die Reichtümer, die sie hier finden wollen, diesen Menschen kaum etwas gelten. Das, was sie haben, tauschen die Einheimischen bereitwillig ein oder verschenken es sogar. Ojeda lenkt derweil seine beiden Karavellen mit vollen Segeln nach Nordwesten Richtung Perlenland. Den Juli über folgt er der Küste, lässt die Orinoco-Mündung links liegen, erreicht nach mehr als 1000 Kilometern die vorgelagerte Insel Trinidad. Die ganze Reise überzeichnet sein Kartograf Juan de la Cosa den Verlauf der Küsten auf. Immer näher kommen sie nun der Region, in der sie das Perlenland vermuten. Und je dichter sie sich dem geradezu mythischen Schatzort wähnen, desto größer wird ihre Ungeduld. Immer wieder gehen sie an Land auf der Suche nach Kostbarkeiten. Schwer bewaffnete Expeditionskorps von 20 bis 50 Mann setzen von den Schiffen an die Küste über. Leisten die Bewohner Widerstand, antworten die Spanier mit Gewalt. Nur große Schätze sind es nicht, auf die Ojedas Leute bei diesen ersten Begegnungen stoßen. Ende Juli haben sie die von Kolumbus beschriebene Region schon passiert und noch immer nichts Nennenswertes außer einigen Perlen gefunden. Wo sind bloß die Reichtümer, von denen der Entdecker so geschwärmt hat? Später wird klar, dass Kolumbus in seinen Schilderungen oft übertrieben hat, um seine Expeditionen vor Spaniens Herrschern zu rechtfertigen. Die euphorische Entdeckungslust der ersten Tage ist längst verflogen. Stattdessen nimmt die Enttäuschung zu. Ojeda drängt weiter nach Westen. Landgang folgt auf Landgang. Misserfolg reiht sich an Misserfolg. Bis die Unzufriedenheit und die unbefriedigte Gier der Spanier sich Anfang August in einem Gewaltexzess entlädt, bei der Schlacht am Hafen der Pfeile. Es ist, als wollten die Europäer ein Exempel setzen, dass Widerstand zwecklos ist und sie die neuen Herren der Küsten sind. Gewalt bestimmt nun meist die Begegnungen der Spanier mit den Einheimischen. Sobald sie fortan Schiffe von Weißen, auch von anderen Expeditionen sehen, fliehen sie oft in Wälder oder umliegende Bergregionen. Und kommt es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, folgt nicht selten ein Massaker. Oft ist es passiert, dass 16 von uns gegen 2000 von ihnen gekämpft haben, berichtet später Vespucci, dessen Schiffe inzwischen umgekehrt und wieder zu Ojeda gestoßen sind. Obwohl er vermutlich übertreibt, so sind seine Schilderungen doch unmissverständlich. Am Ende haben wir sie vernichtend geschlagen und viele massakriert und ihre Häuser geplündert. Nach einer Zwangspause, um die Verwundeten zu pflegen, treibt Ojeda die Expedition erneut voran. Weiter geht es nach Westen, immer weiter. Unterschiedlichste Völker treffen die Spanier auf ihrer Fahrt entlang der Küste. Beispielsweise die eher friedliebenden bäuerlichen Arawak, sowie die Kariben, ein aggressives Eroberervolk, sowie die Kakitio, großteils sesshafte Bauern, die Mond- und Sonnengöttern opfern. Die Begegnungen mit den Fremden machen die Spanier oft fassungslos. Die Kariben sind Kannibalen, wie sie schaudernd feststellen, als sie in Inseldörfern abgenagte menschliche Knochen und Schädel entdecken.
und auf dem später Curaçao genannten Eiland begegnen sie Menschen, die in ihren Schilderungen riesenhaft sind. Selbst die Frauen überragen die spanischen Männer angeblich um 30 Zentimeter. Die Spanier sind im Durchschnitt wohl etwa 1,65 Meter groß. Angesichts der beeindruckenden Körpermaße der Inselbewohner und ihrer messerscharf geschliffenen Holzschläger lassen Ojedas Gefolgsleute von den Plänen ab, zwei der Frauen für ihren König zu entführen, und ziehen sich rasch zu den Landungsbooten zurück. Nicht ohne zu registrieren, wie viele Brasilholzbäume, nach denen eine große Region des Kontinents dereinst benannt werden wird, auf der Insel wachsen. Deren rotes Holz ist in Europa als Färbemittel begehrt, und inzwischen entflammt die Gier der Spanier alles, was nur irgendwie als Beute in Frage kommt. Der Kartograf La Cosa trägt Curaçao unter dem Namen Insel des Brasil und der Giganten auf seinen Karten ein. Wenig später entdecken die Seeleute merkwürdige Holzhäuser, die wie auf Stelzen im Wasser stehen. Die Bauten erinnern sie an eine Metropole ihres eigenen Kontinents und so nennen sie den Ort Klein-Venedig, Venezuela. Der Name wird bleiben, schließlich für ein ganzes Land. Ojeda raubt hier die in Europa als Luxustuch beliebte Baumwolle, die in der Gegend wild wächst und in den Pfahlbauten in großen Mengen lagert, ebenso rotes Färbeholz, wie es die Spanier schon auf Curaçao gesehen haben. Einheimische, die sich wehren, werden getötet. Wahre Schätze aber findet der Conquistador auch hier nicht. Wo ist das Gold? Wo sind die Perlen? 11 große Perlen hat Amerigo Vespucci von einem Landgang mitgebracht, als er allein unterwegs war, sicher zum Neid Ojedas. Der sanfte Schimmer der Preziosen lockt ihn unentwegt weiter. Am Maracaibo-See aber, einem großen Brackgewässer im Nordwesten des heutigen Venezuela, ist dann Schluss. Vermutlich entführen die Spanier noch ein paar junge Mädchen oder tauschen sie ein, gegen Ketten, Spiegel oder ähnlichen für die Europäer wertlosen Tand. So genau lässt sich das nicht mehr klären. Für sich erwirbt Ojeda ein Mädchen, wohl die Tochter eines Häuptlings. Er wird sie zurück nach Cadiz mitnehmen und Isabella taufen lassen. Doch nun kann Ojeda nicht länger in den südamerikanischen Gewässern bleiben. Schiffsbohrwürmer haben inzwischen die Karavellen beschädigt. Die Rümpfe ziehen so stark Wasser, dass die Besatzung es kaum noch aus den Schiffbäuchen pumpen kann. Immerhin findet Ojeda am Maracaibo-See noch ein paar grüne Steine, wahrscheinlich Smaragde. Nicht viele, aber genug, um die Begierde nach mehr zu nähren und genug, um seinen Wunsch zu wecken, schon bald in die Region zurückzukehren. Vom Cabo de la Vela im heutigen Kolumbien nimmt Ojeda Kurs auf Hispaniola. Dort will er die Planken reparieren. Vielleicht hofft er auch auf die Hilfe von Männern aus der Kolonie, die Kolumbus als Gouverneur dort errichtet hat und die zum spanischen Hauptstützpunkt in der neuen Welt geworden ist. Als er jedoch 5 Tage später, am 5. September, an der Südküste von Hispaniola landet, gibt es nur Unfrieden. In der Gegend wachsen wertvolle Farbhölzer, so wie auf Curaçao. Kolumbus verdächtigt seinen einstigen Untergebenen, unerlaubt Bäume schlagen zu wollen, ob zu Recht ist unbekannt, und schickt 3 Karavellen zu Ojedas Landeplatz, um das zu unterbinden. Ojeda schürt daraufhin Stimmung gegen den Gouverneur, verbreitet unter spanischen Siedlern das Gerücht, Kolumbus stehe kurz vor der Ablösung, segelt aber weiter, nachdem er seine Schiffe notdürftig ausgebessert hat. Noch Wochen kreuzt er wie ein Pirat durch die Karibik, macht Jagd auf Einheimische, die er als Sklaven verkaufen will. Wohl im März formiert sich Ojedas kleine Flotte in Hispaniola für den Rückweg. Im Juni 1500 trifft er in Cadiz ein. Die erste Raubfahrt eines Europäers nach Südamerika ist zu Ende. Von den 235 gefangenen Indigenen, die er in der neuen Welt noch an Bord hatte, haben 35 die Passage im feuchten, stinkenden Schiffsbauch nicht überlebt. Ihre Leichen wurden einfach über Bord geworfen. Die anderen versteigern die Entdecker nun als Sklaven. Als die Königin erfährt, dass ihrem Willen zuwider gehandelt worden ist, lässt sie weiteren Menschenraub noch einmal ausdrücklich verbieten. Doch bald werden die spanischen Herrscher Ausnahmen von diesem Verbot zulassen, wohl weil die Auktionen eine wichtige Einnahmequelle für ihre Entdeckerkapitäne sind. Ureinwohner, die von den Eroberern als rebellisch eingestuft werden, dürfen nun in aller Öffentlichkeit als Sklaven verkauft werden. Auch Ojeda kann nur dank dieser Auktionserlöse einige Kosten der Expedition begleichen. Denn seine übrige Ausbeute ist mager. Ein paar Perlen hat er mitgebracht, das gestohlene Farbholz aus Venezuela sowie einige Edelsteine, Amethyste, vielleicht Rubine. Die Entdeckung der wenigen grünen Smaragde lässt die Krone geheim halten und erklärt die Gegend am Maracaibo-See, wo Ojeda sie gefunden hat, zur verbotenen Zone. So knapp bei Kasse ist der Conquistador nun, dass er sich vom Schatzamt des Hofes einen Teil des königlichen Quinto stunden lassen muss. 23.797 Maravedis muss er König und Königin noch zahlen. Eine notarielle Vereinbarung vom 22. Oktober 1500 bestätigt die Schuld. Eine stattliche Summe. Ein lebendes Schwein kostet etwa 400 Maravedis. Ob er hofft, so die finanziellen Probleme am besten zu lösen oder ob ihn die ungestillte Eroberungslust treibt, auf jeden Fall will Ojeda so schnell wie möglich zurück an die von ihm entdeckten Gestade. Am Hof spielt auch er das Spiel der Übertreibung und berichtet nicht nur von den Smaragden, sondern erwähnt ausgedehnte Perlengründe, fantasiert von Goldminen. Die königlichen Hoheiten sind derart beeindruckt von den Schilderungen ihres Günstlings, dass sie ihm noch im Juli 1500 eine zweite Expedition in die gleiche Gegend genehmigen, diesmal mit 10 Schiffen. Am Ende werden es wohl aus Geldgründen nur 4. Und sie ernennen Ojeda zum Gouverneur von Coquibacoa, der Smaragdküste am Maracaibo-See. Damit ist er auf dem Papier Spaniens erster ranghoher Regierungsbeamter für diesen Teil Südamerikas. Sollten Einkünfte in der Region erzielt werden, dürfte Ojeda die Hälfte behalten, bis zu einer Summe von 300.000 Maravedis im Jahr. März 1502, Venezuela. Wieder die gleiche Küste. Wieder die gleiche wilde Hoffnung auf Reichtümer. Und diesmal will Ojeda den Erfolg erzwingen. So sehr glaubt er daran, nun die ersehnten Schätze zu finden, dass er gleich 5 Silber- und Goldschmiede mit auf die Reise genommen hat. Und er setzt auf Erfahrung. Viele der 150 Männer an Bord sind alte Fahrensleute, die bereits in der neuen Welt waren. Nahe dem Golf von Venezuela, von dem ein Zufluss zum Maracaibo-See führt, lässt Ojeda ein Fort errichten, das er Santa Cruz nennt, Heiliges Kreuz. Es ist die erste spanische Befestigung auf südamerikanischem Boden, eine Wehranlage mit Mauern aus Lehm und einem Vorratslager, geschützt von 3 Kanonen. Umgeben ist die Festung von sumpfigem Urwald. Die Bäume bieten feindseligen Einheimischen idealen Schutz, eine denkbar ungeeignete Lage für einen Stützpunkt, wie die Invasoren bald merken. Ständig regnet es. Ständig greifen Einheimische an. Die Vorräte werden knapp, viele Männer leiden an Fieber. Dennoch regiert Ojeda das schlammige Lager mit harter Hand. Einem Soldaten lässt er als Strafe die Zehen amputieren, einem anderen einen Nagel in den Fuß treiben. Und trotz aller Mühen und Strapazen finden die Spanier in der Umgebung nichts, was die Goldschmiede bearbeiten könnten. Das Edelmetall, von dem Ojeda am Hof geschwärmt hatte, gibt es nicht. Die Stimmung kippt. Ojedas Partner bei der Expedition, zwei wohlhabende Kaufleute aus Sevilla, die auf den Schiffen mit in die neue Welt gekommen sind, beginnen um ihre Geldeinlage zu fürchten. Nach mehreren Wochen in der grünen Hölle locken die beiden Ojeda unter einem Vorwand aus dem Fort auf eines ihrer Schiffe und setzen den überraschten Kommandanten dort mit Hilfe unzufriedener Besatzungsmitglieder kurzerhand fest. Ojeda versucht zu fliehen, scheitert jedoch. Der Günstling der Königin wird in Eisen gelegt. Was für eine Schmach. Binnen weniger Wochen geben Ojedas Partner das Fort auf. Nur ein Vierteljahr hat Spaniens erste Siedlung in Südamerika bestanden. Ende August flüchten sich die Männer nach Hispaniola mit Ojeda als ihrem Gefangenen. Dort wird der Mann, der Madrids erster Gouverneur in Südamerika werden wollte, mit Billigung des königlichen Statthalters, eines Nachfolgers des inzwischen abberufenen Kolumbus, verurteilt, unter anderem wegen Grausamkeit gegenüber seinen Untergebenen. Zum Berufungsverfahren immerhin wird er zurück in die Heimat verfrachtet, wo sich die Lage zu seinen Gunsten wendet. Das Hofgericht spricht ihn frei. Und auch wenn es in der Rückschau kaum glaublich erscheint, 1505 will Ojeda abermals zurück. Die neue Welt, die Küste Südamerikas, der Traum vom Glück, all das ist längst wie eine Obsession für ihn. Doch auch diese dritte Reise bleibt erfolglos. Und so bricht er 1509 zu seiner vierten Expedition auf. Die nun wird endlich seine letzte sein. Erneut soll er eine spanische Kolonie errichten. Königin Johanna, die Tochter der inzwischen verstorbenen Isabella, ernennt ihn vor der Abreise zum Gouverneur von Urabá, eine Region an der karibischen Nordwestküste Kolumbiens, die sein alter Partner, der Kartograf Juan de la Cosa, wenige Jahre zuvor erkundet hat. Doch die Reise endet ebenfalls im Desaster. Wieder plündert Ojeda eine Siedlung der Einheimischen und wieder unterschätzt er den Widerstand. Dutzende seiner Untergebenen kommen bei Kämpfen um, unter ihnen der Kartograf La Cosa. Trotzdem gründet Ojeda noch einmal ein Fort San Sebastian und kann es doch nicht halten. Er selbst überlebt einen Giftpfeil angeblich nur, weil er sich die Wunde mit einem glühenden Eisen ausbrennen lässt. Am Ende überlässt der gescheiterte Gouverneur die restlichen Männer im Fort ihrem Schicksal und rettet sich mit dem Versprechen, Hilfe zu holen nach Hispaniola. Von dort wird er nie mehr ins Mutterland zurückkehren. Über Ojedas letzte Jahre ist kaum etwas bekannt. Vorübergehend wird er eingekerkert, angeklagt wegen angeblicher Verbrechen begangen in seiner Provinz und anderswo. Verurteilt aber wird er wahrscheinlich nie. Das immerhin weiß man, er stirbt um 1515 auf Hispaniola als armer Mann. Dem Vernehmen nach in der braunen Kutte eines Franziskanermönchs. Fast ein Dutzend Expeditionen schickt Spaniens Krone zu Beginn des 16. Jahrhunderts an die Küsten Südamerikas, immer in der Hoffnung auf Beute und brauchbares geografisches Wissen. Kolumbus bleibt zwar bis zu seinem Tod 1506 davon überzeugt, den Seeweg nach Asien gefunden zu haben, doch bei seinen gebildeten Zeitgenossen, vor allem bei den Kartografen, kommen bald Zweifel auf. Allmählich setzt sich eine neue Weltsicht durch. Die Gelehrten glauben nun, dass Kolumbus auf die Küste eines in Europa zuvor unbekannten Zwischenkontinents gestoßen ist. Amerigo Vespucci, Ojedas früher Begleiter, erkundet auf einer weiteren Reise diese Landmasse genauer. Er segelt die Ostküste Südamerikas ab, wohl bis zum Rio de la Plata und darüber hinaus. Weil er die Entdeckungen in der neuen Welt in vier Briefen beschreibt, die auf Latein gedruckt weithin gelesen werden, benennt der berühmte deutsche Kartograf Martin Waldsee Müller 1507 auf einer Weltkarte das neu entdeckte Land nach Vespuccis Vornamen, Amerika. Vespucci selbst reist danach nicht mehr in den nach ihm benannten Kontinent. Er stirbt 1512 in Sevilla. Noch einige Jahre wird es dauern, bis der vollständige Umriss Südamerikas einigermaßen bekannt ist. Entscheidend bleibt der Anteil von Alonso de Ojeda, der neben Vespucci die ersten sicheren Konturen ermittelte, indem er die tropische Nordküste abfuhr. Und Ojeda war es auch, der als erster begann, in den Kontinent einzudringen, um die dortigen Völker, wenn auch nur ansatzweise, zu unterwerfen. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten führen die Europäer diese Invasion mit Macht weiter. Von allen Himmelsrichtungen dringen immer neue Konquistadoren ins Innere Südamerikas vor. Sie erobern den Westen des Kontinents, ziehen im Südosten von der Mündung des Rio de la Plata bis ins heutige Paraguay, queren auf dem Amazonas fast die gesamte Landmasse und immer wieder töten und versklaven sie auf ihren Feldzügen Menschen. Und auch nachdem die Ankömmlinge Mitte des 16. Jahrhunderts ihre großen Eroberungszüge durch den Kontinent weitgehend abgeschlossen haben, kommt es noch zu Massakern an den Ureinwohnern, gehen die ungleichen Kämpfe mit den Einheimischen weiter. Zehntausende sterben beispielsweise, als die Europäer um 1781 einen Aufstand der Andenbewohner in Peru niederschlagen. Und noch 1878 zieht die argentinische Armee gegen die Ureinwohner in der Pampa und in Patagonien, weil sie die Gebiete für Ackerbau und Viehzucht nutzen will. Die Soldaten töten, vertreiben und deportieren Zehntausende, entvölkern ganze Landstriche. Begonnen haben diese Gräuel, hat die gewaltsame Unterwerfung der Ureinwohner mit Alonso de Ojeda. Und es ist wohl kein Zufall, dass Francisco Pizarro, einer der berüchtigsten Konquistadoren, direkt mit Ojeda und seinen Expeditionen verbunden ist. Pizarro, unehelicher Sohn eines spanischen Adeligen, ist zu Beginn des Jahrhunderts mit Kolumbus nach Hispaniola gekommen. 1509 begleitet er Ojeda auf dessen letzter Reise in das heutige kolumbische Küstenland. Er dient in der Truppe als Soldat. Als Ojeda sich aus San Sebastian absetzt, ist es Pizarro, dem der Anführer das Kommando über die verbliebenen Männer im Fort überlässt. Nach Ojedas Flucht harrt Pizarro wie befohlen 50 Tage aus. Wenig später geben die Spanier den Stützpunkt ganz auf. Doch Pizarro bleibt in der Region. Er wird um 1519 Bürgermeister in der spanischen Kolonie im nahen Panama und folgt schließlich den Gerüchten über ein sagenhaftes Goldland im Süden. Von 1532 an erobert er mit nur 170 Mann das Reich der Inka in Peru. Seine Soldaten plündern unfassbare Mengen an goldenen Kostbarkeiten. Trotz gegenteiliger Versprechen lässt er den Inka-König Atahualpa erdrosseln. Pizarro gleicht, wie jeder andere spätere Conquistador, dem Pionier Alonso de Ojeda. Skrupel kennt er nicht, Mitleid ist ihm fremd, Mord ist sein Mittel und Habgier sein Motiv. Und doch gelingt Pizarro, was Ojeda nie erreichte. Er findet die sagenhaften Schätze des Kontinents.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Südamerika. Nachlesen können Sie das Ganze bequem in unserer Digitalbibliothek Geo-Epoche Plus, die unter geo-epoche.de erreichbar ist und Zugang zu allen Geschichten bietet, die jemals in Geo-Epoche erschienen sind. Und Sie können dort auch in ganzen Ausgaben blättern. Und natürlich finden Sie dort auch diesen Podcast. Verbrechen der Vergangenheit erscheint neuerdings mit 2 neuen Folgen pro Monat, die zuerst auf RTL Plus und Geo-Epoche Plus zu hören sind und dann 2 Wochen später auf allen anderen Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und tschüss, bis zum nächsten Mal.